When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Wohl keine.
Jetzt habe ich dich kalt erwischt. Oder?
Ich dachte, du wolltest
halt noch
erst
mal
den Steinmeier und dachtest,
Hörer,
und dann die Musik.
Nein, nein, erst die Musik, dann den Steinmeier. Aber das hat man nicht gehört. Liebe Hörerinnen und Hörer, nochmal, Achtung, jetzt Ruhe bitte.
Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an.
So, das war das Wort zum Sonntag des Bundespräsidenten. Jetzt habe ich deine Begrüßung versaut. Das tut mir leid, lieber Christian.
Ach du, wir nehmen das jetzt einfach alles aus. Wir schneiden da nichts raus.
Natürlich schneiden wir nichts raus. Das ist viel zu aufwendig.
Ja, das stimmt. Lebenszeit. Ja, genau. Side Project. Das trifft. Also, herzlich willkommen zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer, und mit Stefan Winterbauer
am Ende
der Leitung. Der Mann, der ab und zu irgendwelche Soundfiles vorspielt.
Ich weiß gar nicht mehr, wann der Präsi das gesagt hat.
Der Präsi.
War das die Weihnachts? Ich weiß es gar nicht mehr.
Die Hörer sollen uns das mal schreiben.
Wir hatten das jedenfalls mal in der Sendung. Der O-Ton gammelte noch bei mir auf diesem Board, wo man draufdrücken kann. Ich habe hier auch Lisa.
Aber ich glaube, du hast das aus dem Kontext gerissen. Ne?
Es war aus dem Kontext
gerissen. Ja, weil er hat dann da gesagt, das hört er immer öfter.
Ja, aber
er selber schaut natürlich noch sehr, sehr
und viel. Und wir schauen ja auch Nachrichten. Oder?
Ja,
sonst könnten wir dieses Side-Project hier ja gar nicht machen.
Ja, Mediennachrichten, aber auch manchmal die Tagesschau und RTL aktuell und Welt natürlich.
Natürlich immer Welt-TV.
Welt-TV. So, also jetzt aber ernsthaft. Wir haben wieder drei Themen mitgebracht und eins, fast schon Tradition, bezieht sich auf das wichtigste Thema der vergangenen Woche, Korrektiv. Ja, weiter geht's hoch her um die Recherche von Korrektiv. Ich habe jetzt durch einige Kommentare bei der Welt zu einem Artikel, den ich geschrieben habe, gelernt, das dürfte ich überhaupt keine Recherche nennen, weil wäre ja alles nicht bewiesen. Das finde ich jetzt auch ein bisschen gewagt von der Interpretation. Natürlich ist das eine Recherche, aber die wird angegriffen. Darüber haben wir schon vergangene Woche gesprochen. Und jetzt gibt es schon ratzfatz zwei Urteile am Landgericht Hamburg. Da hat ja die Kanzlei Höcker einen Teilnehmer und einen jemanden, der im Artikel von Korrektiv benannt wurde, aber gar nicht teilgenommen hat, vertreten, oder sie vertreten diese Person. Und wir nehmen auf am Donnerstagabend. An diesem Donnerstag ist eine Entscheidung ergangen des LG Hamburg. Da wurde dann diese Person, die nicht genannt werden wollte, weil sie auch gar nicht dabei gewesen ist, die wollte eine Unterlassung haben, weil eben der Name genannt wurde, ja, und das sei nicht zulässig. Und da hat das Landgericht gesagt, doch, in der Abwägung hat man entschieden, der Name durfte von Korrektiv genannt werden. Und dann gab es noch den Ulrich Vosgerau, so ein Staatsrechtler, der da auch im Text prominent, weiß ich jetzt nicht, aber der kommt mit Äußerungen vor und der ist gegen drei Passagen, kürzere Passagen in dem Text vorgegangen, und bei einer Passage hat er Recht erhalten vom Landgericht und zwei wurden quasi als zugelassen vom Landgericht erklärt. Man muss jetzt, glaube ich, nicht ganz tief reingehen. Zwei Drittel des Verfahrens muss jetzt erstmal Vosgerau zahlen, aber ich glaube, die Kanzlei Höcker möchte da weitermachen und sagen, nee, da bohren wir noch weiter. Das Interessante ist, das ist so wie bei Wahlen oder anderen irgendwelchen wichtigen Entscheidungen, beide Seiten, also Höcker im Namen der Mandanten und auch Korrektiv, haben gesagt, wir haben gewonnen.
Ja, genau, weil beide halt
großer Erfolg
gewonnen haben. Ja.
ja.
Ja. Na, und also, und Ralf Höcker, der Anwalt, hat, also er selber hat den Fall nicht bearbeitet, sondern sein Kollege Brennecke. Aber er hat ein sehr langes Statement auf Twitter, X, abgelassen, also veröffentlicht, wo er auch das gesagt hat, zwei Passagen sind noch erlaubt, wodurch man da schließen kann, dass er wahrscheinlich noch gegen weiter vorgehen will. Und er sagt auch in einem Schriftsatz, den Korrektiv im Zuge dieses Verfahrens eingereicht habe Korrektiv jetzt praktisch zugegeben, schriftlich, dass der Kernvorwurf keine Faktenbehauptung ist. Kernvorwurf, nochmal zur Erinnerung, war diese Sache, dass dort bei diesem Treffen in Potsdam auch die Ausweisung von deutschen Staatsbürgern, ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, geplant worden sei. Das ist ja so ein bisschen die...
Aber aufgrund von rassistischen Kriterien?
Aufgrund von, also nicht assimilierte Menschen mit migrantischem Hintergrund, ja, die deutsche Staatsbürger sind, solle man da, auf die soll Druck ausgeübt werden und die sollen auf nicht näher benannte Art und Weise... Ja, ausgewiesen, ihre Staatsbürgerschaft verlieren. Das war ja so ein bisschen das, worüber sich die Leute am meisten aufgeregt haben. Zu Recht, ja.
Was zu Recht?
Da hat man sich aufgeregt darüber. Dass,
ach so, du meinst demonstriert.
Ja, demonstriert, ja.
Ja.
Und wir hatten ja in der vergangenen Woche schon ausführlich drüber geredet. Also Kern ist ja wohl, dass diese Dinge... dieser Kern der Berichterstattung in dem Artikel von Korrektiv geschickt so formuliert ist, dass es wirkt wie Tatsachenbehauptungen, aber eigentlich Meinungsäußerungen sind. Und deswegen, so sagt auch der Anwalt Höcker und sein Kollege Brennecke, könne man gegen diese Kernvorwürfe aus dem Artikel, diesen Kern, gar nicht vorgehen, weil man in Deutschland selbst, wenn so der Anschein einer Tatsachenbehauptung erweckt werde, es aber keine Tatsachenbehauptung ist, weil dann ist es eine Meinungsäußerung, die auch irgendwie begründet ist und dann kann man dagegen eben nicht vorgehen. Deswegen gehen sie gegen andere Dinge vor, wie jetzt eben diese Äußerungen da von dem Vosgerau, der sich falsch zitiert sieht in dem Artikel und jetzt in einem Punkt recht gekriegt hat und in zwei anderen nicht oder noch nicht, wie der Anwalt Höcker schreibt. Ja, aber
das sind so Nebenschauplätze.
Ja, genau.
Ne? So, das hat, aber ja, man muss auch sagen, der Felix W. Zimmermann, ein ehemaliger Anwalt, ist ja immer noch Anwalt wahrscheinlich, aber macht jetzt dieses Legal Tribune Online, so ein Fachmedium zu diesen ganzen, wo diese ganzen Verfahren auch immer genau erklärt werden. Der hatte in einem längeren Stück auch nochmal gesagt, dass zentrale Aussagen der Recherche nicht angegriffen worden sind bisher. Zum Beispiel sowas wie, Zitat, sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Oder, Zitat, Menschen sollen aus Deutschland verdrängt werden können, wenn sie die vermeintlich falsche Hautfarbe oder Herkunft haben und aus Sicht von Menschen wie Martin Sellner, nicht ausreichend assimiliert sind, auch wenn sie deutsche Staatsbürger sind.
Da muss ich sagen, genau bei diesen Zitaten, ich verstehe das ehrlich gesagt so als Leser nicht. Also ich finde, es klingt tatsächlich wie Tatsachenbehauptungen in meinen Ohren und ich verstehe nicht richtig. Gut, es gab so, wir haben das letzte Woche auch gehabt, so einzelne eingestreute Formulierungen im Grunde oder so oder irgendwie dem irgendwas nach, wo man dann vielleicht so eine Meinung reinlesen kann. Aber wenn man jetzt diesen Artikel liest, finde ich, als ganz normaler Leser in Anführungsstrichen, dann denkt man doch, das sind Tatsachenbehauptungen.
Naja, und vieles basiert ja auch auf dem Buch von Sellner, das zu kaufen ist. Ja, also ich glaube, sagen der, wo man sich jetzt drüber bekriegt hat, aber wo dann am Ende beide Seiten gesagt haben, so genau haben wir das nicht gesagt oder gemeint. Das ist dieses mit der Deportation. Ne?
Von deutschen Staatsbürgern.
Ja, also das ist ja auch ein Punkt, wo man diesem Vorwurf, dieser Kritik folgen kann, wo es heißt, das sei überinszeniert. Diese Assoziationen, die ja namentlich oder wörtlich im Text zitiert werden, es erinnert an die Wannsee-Konferenz oder an die Madagaskar-Lösung, aber wir wissen natürlich nicht, ob das mitgedacht wurde. Ne? Mhm. So, das ist aus meiner Sicht die Überinszenierung, die dann auch in dieses Bild bringt. Die planen da etwas, was dann auch eine Wahrscheinlichkeit hat, umgesetzt zu werden, und zwar in nächster Zukunft, ja, wenn die AfD die Wahlen gewinnt oder so. Und das hat diese Dringlichkeit natürlich in Gang gesetzt und auch diese Demonstrationen befeuert. Trotzdem ist das, was geplant wurde, eben wird da nicht, also was heißt geplant, was da besprochen wurde, diese Thesen, ne, diese.
Also so. es gab noch keinen Plan im Sinne von, wenn wir jetzt die Wahl gewinnen, dann werden wir.
Naja, jeder kann was einen Plan nennen. Es fiel ja wohl auch das Wort Masterplan. Ne?
Das Wort Plan so, ist jetzt aber, nicht, aber Plan im Sinne von konkrete Handlungsschritte, die dann zu tun sind, wenn man an der Macht ist, sowas.
Also David Straven von Korrektiv hat auch nochmal geschrieben, also wie gesagt, ne, die einen sagen, wir haben gewonnen, die anderen sagen wir auch. Straven sagt, der Kern unserer Geschichte steht, beim Geheimtreffen in Potsdam besprachen Neonazis, hochrangige AfD-Politiker und andere Teilnehmer einen Masterplan, in Anführungszeichen Masterplan, wie man Menschen mit Zuwanderungsgeschichte aus Deutschland vertreiben könnte, auch solche mit deutscher Staatsbürgerschaft, die nach den Worten Martin Sellners nicht assimiliert, Anführungszeichen, genug sein. Also im Grunde die Botschaft ist schon angekommen. Ich glaube, sozusagen dieser, was da noch on top drauf gekommen ist, das waren dieses, was Meinung, Interpretation, wie man es auch immer nennen will, ist, ja. Und darüber streitet man sich nun, aber vor Gericht streitet man sich nicht so wirklich. Die haben zwar beide Seiten diese eidesstattlichen Versicherungen vorgelegt, in denen sie sagen, das haben wir so nicht gesagt, und die anderen sagen, nee, ja, das ist das, was wir geschrieben haben. Aber die spielen vor Gericht bislang überhaupt keine Rolle, weil das ja auch nicht angegriffen wird. Ja, genau. Aber warum haben sie es gemacht? Das erklärt der Felix Zimmermann so. Sie machen es, damit sich diese Teilnehmer, die sie vertreten, nicht dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie hätten da nichts gegen unternommen. Na, dann kann man immer sagen, aber wir haben das doch hier festgestellt, ja, dass es so nicht gewesen ist. Ja. Ja. Aber am Ende ist es wird immer verwirrender eigentlich, und das ist natürlich auch so ein bisschen das Ziel von so Litigation PR und so, was diese Anwaltskanzleien machen, also so ein bisschen Pressearbeit oder auf X halt, ja, Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, das heißt ja, das PR, Public Relations, also sozusagen die Sichtweise der Mandantschaft in die Öffentlichkeit tragen, auch über Zusammenarbeit mit Medien, über Pressemitteilungen, über Social Media, das ist diese Litigation PR.
Was mir zunehmend was mich einfach stört bei dieser ganzen Geschichte ist, es ist nur all in, ne? Also in der Darstellung. Ich habe es auch gemerkt bei dem Text, den ich geschrieben habe, den ich versucht habe, so sachlich zu schreiben wie möglich und zu erklären, was ist da jetzt, was läuft da jetzt, wie sind diese ganzen Nebenwirkungen, die nach diesem Scoop kommen, also in positiver wie in negativer Hinsicht. Und du kannst echt, entweder bist du auf der Seite von Korrektiv oder auf der Seite wie kann man auf der Seite von diesen Leuten da über diesem Treffen sein? Oder aber du sagst, du bist nicht auf der Seite von Korrektiv. Ja. Und dass man einfach mal feststellen kann, da ist was recherchiert worden, es war eine Recherche. Die Methoden muss man nochmal hinterfragen. Die Darstellung, wie es dargestellt ist, muss man hinterfragen. Das hat dieser Felix Zimmermann auch gemacht in seinem Artikel, dass er gesagt hat, wie das aufgeschrieben ist, ist über das hinausgegangen, was wahrscheinlich passiert ist. Also er hat zum Beispiel geschrieben, dennoch werden manche Wertungen von Korrektiv für viele Leser wohl Eindrücke hinterlassen, die über die dargestellten Tatsachen hinausgehen. Ne? Mhm. So, Es ging eben nicht um diese konkrete Planung durch ein Kollektiv, aber sie haben es halt Masterplan genannt. Was ist das dann? Ne? Und ja, das sind ja. Aber diese Grauzone aufzuzeigen, dass da eine Recherche, dass die da was in der Hand gehabt haben und dass die das so aufgezogen haben, dass es wirklich so maximale Fallhöhe hat, und das dann über die Tatsachen bis zu einem gewissen Grad hinausgeht, das reicht da manchen Leuten auch wieder nicht. Entweder die sind seriös oder unseriös oder es sind Superhelden des Journalismus oder es sind Lügenbolde. Also dazwischen ist immer schwierig für viele offenbar.
Ne? Ja, ja, und das auf der Seite des Publikums. Und was ja anscheinend auch nicht gereicht hat, auf der Seite der Produzenten, der journalistischen Produzenten, war einfach sich dann doch auf die Tatsachen zu konzentrieren oder so. Also dann hat man diese Recherche und diese Ergebnisse gehabt und statt das einigermaßen nüchtern aufzuschreiben, hat man sich ja für eine Inszenierung entschieden, nämlich so die Stilform von so einem Drama zu wählen mit Szene und Akt und gleich noch eine Lesung im Theater mit einzuplanen für die Sache. Und das ist halt etwas, was man schon kritisieren kann, finde ich. Ja, weil das auch den Raum aufmacht für unberechtigte Kritik. Also wo man die Ergebnisse der Recherche einfach wieder dem Vorwurf aussetzt, dass alles doch überinszeniert und vielleicht an den Haaren herbeigezogen ist. Obwohl es das wahrscheinlich ja gar nicht ist, obwohl es ja diesen Kern gibt, der nicht angegriffen wird und die auch sicherlich da ihre Quellen haben und da was stimmt. Ich finde, das ist aber so eine generelle, das ist, ja, da kommt wieder Relotius als Argument um die Ecke, stimmt ja aber auch. Dieser Hang im Journalismus und in den Medien, dass man nicht die Sachen für sich einfach mal sprechen lässt, nüchtern bleibt, Dinge einfach darlegt, aufzählt und auf die Kraft von recherchierten Tatsachen vertraut, sondern meint, man müsse dem immer noch so eine Inszenierung mitgeben, so eine Art Dramaturgie, so ein filmisches Narrativ. Der Artikel war ja geschrieben teilweise, da hat man die Szenen ja schon vor sich gesehen, so Fernsehfilm-Szenen, wie sie da sich in der Villa treffen und der Schnee schmilzt auf dem Auto und alles. Und da wird vielleicht auch nach dem Reporterpreis geschielt wieder, weiß man nicht, mehr oder weniger bewusst. Das ist alles etwas, wo sich die Branche, glaube ich, ein bisschen mehr hinterfragen müsste. So, mal wieder das Wort zum Sonntag, am Donnerstag.
Ja, genau.
Ja.
Gut.
Dazu haben wir jetzt alles gesagt oder haben wir
noch was? Nee, ich glaube, da ist noch nicht alles
zu gesagt. Es
wird jetzt wahrscheinlich so endlos weitergehen und alle werden sagen, hier,
da können Sie melden.
So. Gut, wir haben aber trotzdem nochmal die AfD.
Wir bleiben bei der AfD. Ja.
Aber anders, der Deutsche Journalistenverband hat sich jetzt geäußert in Gestalt seines Bundesvorsitzenden Mika Beuster. Wie hieß nochmal der Vorgänger? Frank Überall. Ne?
Ja, ich bin immer noch irritiert, dass der das nicht mehr ist. Weil er hat ja seinem Namen alle Ehre gemacht und hat sich eigentlich überall geäußert immer. Aber jetzt der Nachfolger
macht das.
Eifert ihm auch in dieser Hinsicht nach, aber er hat
auch so
einen schönen Nachnamen. Aber man soll ja keine Witze mit Namen machen, gell? Man macht es trotzdem
bitte nicht.
Ja.
Ja. Also es geht darum, dass die Süddeutsche Zeitung, auf die zumindest bezieht sich jetzt der Herr Beuster, berichtet hat, dass der Verfassungsschutz in, Achtung, fortgeschrittenen Überlegungen sich befindet. Das finde ich ein bisschen putzig. Die gesamte AfD als gesichert extremistische Bestrebung einzustufen. Mhm. Was natürlich nochmal was anderes ist als ein Verbot der AfD, oder aber es könnte natürlich die Grundlage für ein Verbot sein. Das zahlt eben auf diese ganze Debatte ein. Also der Verfassungsschutz hat das noch nicht beschlossen. Sie überlegen halt noch, auch wenn sie fortgeschritten sind. So. Und dann sagt der Herr Beuster, wenn das zur offiziellen Position des Verfassungsschutzes wird, können wir Journalistinnen und Journalisten die AfD nicht mehr als eine Partei von mehreren beschreiben. Und es müsse ein
unübersehbarer Warnhinweis wie auf Zigarettenschachteln in unseren Artikeln auftauchen. Das war natürlich dann das Knallerzitat, was überall natürlich zitiert wurde. Warnhinweis wie auf Zigarettenschachteln. DJV fordert neuen Umgang der Medien mit der AfD.
Ja. Tja, was ist davon zu halten? Also würdest du jetzt, wenn du über die AfD schreibst, dann an einen Warnhinweis, Achtung, dieser Artikel, der folgende Artikel
berichtet über die AfD. Es handelt sich um eine möglicherweise extremistische. Nein,
gesichert extremistische. Es geht ja davon aus, dass sie das dann beschließen beim
Verfassungsschutz. Wenn sie das beschließen, ne? Es handelt sich um eine gesichert extremistische Bestrebung, wieso nicht Partei eigentlich? Wir warnen was eigentlich? Vor was genau warnt man die Leser dann? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum der DJV jetzt, also noch bevor der Verfassungsschutz offensichtlich da sein Ei gelegt hat, jetzt so eine Warnung raushaut. Kann man da nicht warten, bis es soweit ist oder nicht?
Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Ich finde es auch wieder vollkommen kontraproduktiv.
Weil das liefert ja jetzt Futter natürlich der AfD und gewissen Alternativmedien auch wieder. Da seht ihr es wieder. Die sollen mundtot gemacht werden. Die sollen mit so einem Etikett versehen werden. Und ja,
kontraproduktiv. Es ist doch nicht, halte ich für kontraproduktiv. Ich meine, wenn der Verfassungsschutz das dann beschließt, das so zu tun. Ja, ich glaube, die nennen das dann Bestrebung und nicht Partei, weil vielleicht es zum Ausdruck kommen soll, dass es mehr ist als eine Partei. Ich weiß es auch nicht.
Das müsste man mal beim Verfassungsschutz fragen.
Ja. Gut, also wenn die das machen, ist das natürlich, dann wird es erstmal berichtet, weil es ist eine Nachricht.
Ja.
Ja. So, und ich bin mir sicher, wie das jetzt auch schon passiert, dann wird in einigen Artikeln immer mal wieder geschrieben werden, dass der Verfassungsschutz das ja so einschätzt, die Partei.
Ja.
Ja, das passiert ja jetzt auch in einigen Landesverbänden, die als gesichert extremistisch eingestuft werden. Das fällt halt hin und wieder mal. Aber wenn der DJV jetzt empfiehlt, das muss man quasi vorne wie so ein Warnhinweis vorpappen, das ist doch lächerlich, das ist ja auch kein Journalismus. Nee. Es geht doch darum, wenn ich einen Artikel habe, wo die AfD vorkommt, dann kann ich ja nicht jedes Mal schreiben, die sind übrigens gesichert extremistisch. Das hängt doch vom Kontext dieses Artikels ab, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Und außerdem hängt es davon ab, was haben die vielleicht gerade wieder gesagt oder was wollen die machen oder was haben die beschlossen oder was.
Die Frage ist auch, was soll das bringen? Also man dann durch dieses immer wieder Wiederholen von dieser Einordnung, denken dann die Leser, die sind ja extremistisch, stimmt, ich darf die ja nicht wählen, sonst hätte ich jetzt aus Versehen mein Kreuz wahrscheinlich bei der AfD gemacht. Gut, dass man mich daran erinnert hat, dass die ja gesichert rechtsextremistisch sind. Also ist so ein bisschen so eine Bevormundung von Lesern und vom Publikum unangebracht.
Nicht nur eine Bevormundung, eigentlich so ein bisschen so wie, liebe Leser, wir wissen, ihr habt viel um die Ohren und eigentlich habt ihr vielleicht auch keine Ahnung, deswegen müssen wir euch das jetzt ständig nochmal sagen.
Das meine ich ja mit Bevormundung.
Ja. Ach so, okay, gut, dann, wenn du das damit meinst.
Das meine ich damit.
Und wenn du diese Bestrebung meinst, dann.
Es bleibt rätselhaft. Ich habe hier.
Es erinnert so ein bisschen an Trump, oder? Also auch in dieser Debatte, ne? Wie muss man mit Trump umgehen? War ja ein Riesenthema in den USA. Können wir über Trump normal berichten oder muss man ihn jetzt bekämpfen? Und da haben sich viele US-Medien, die haben ja Auflage damit gemacht, auch Abos. Indem sie viel über Trump berichtet haben. Da gab es diesen Trump-Bump.
Ja.
Aber vielleicht ist es eine Illusion zu glauben.
Sie haben nicht nur gesagt, sie wollen berichten, sondern sie müssen ihn bekämpfen. Ne?
Ja,
also das ist ja
dieser, mancher zumindest.
Ja, genau, und das ist ja diese alte Sache mit aktivistischen Medien, sollen die nur berichten, was ist, oder sollen sie auch das Böse, in Anführungsstrichen, was sie erkannt haben, bekämpfen mit ihren Berichten. Ne? Und
die Berichte müssen ja für sich selber sprechen.
Ne? Ja, aber das ist ja diese Linie. Ne? Muss ich jetzt als Journalist sozusagen, ich habe erkannt, da ist der böse Trump, der will jetzt wieder Präsident werden. Das muss ich versuchen, mit meinen publizistischen Mitteln zu verhindern. Weil es ist nun mal meine Überzeugung oder Haltung. Oder sage ich, nee, ich bin im Sinne von Hans-Joachim Friedrichsen, obwohl das Zitat aus dem Kontext gerissen war auch, mache mich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten und berichte einfach nur, was ist.
Ja, natürlich ist schon allein in der Entscheidung dafür, was du recherchierst, natürlich schon eine Entscheidung getroffen. Ne? Also, wenn du jetzt sagst, jetzt lege ich alles rein in die AfD, ich muss unbedingt ganz deutlich machen, was das für eine Partei ist und was da für Leute sind, dann kann man das natürlich machen.
Dann kann man das machen.
Jede Zeitung, ja, das ist ja, und da kommt es drauf an, kriegst du was raus oder nicht.
Oder du recherchierst etwas, dann sind wir wieder beim Thema Fakten.
Das meine ich.
Tatsachen, wie jetzt gerade bei Korrektiv, und dann kann man die vielleicht aber auch mal nüchtern servieren. Oder ich kann auch natürlich Kommentare schreiben, Meinungsstücke, wo ich meine Meinung gegenüber so einer Partei zum Ausdruck bringe.
Ja, also
bekehrt, aber muss nicht zwanghaft, das ist ja auch so ein bisschen, was der DJV so dieses muss bei jedem oder muss ihren Berichterstattung neu justieren. Warum? Warum neu? Man muss einfach weitermachen und ordentlich berichten und die Standards einhalten, dann wäre schon viel gewonnen.
Ich finde das eigentlich, also weiß ich nicht, wie der DJV, meine Frank Überall hat immer auch sich viel geäußert und so, aber ich finde das schon eine Qualität, die ich eines Journalistenverbandes eigentlich für unwürdig halte, denn der Journalistenverband muss Journalisten nicht sagen, wie sie zu berichten haben.
Ja.
Wir haben den Pressekodex, da kann man sich dran halten, aber irgendwie, glaube ich, steht das nicht im Pressekodex, dass man irgendwie so oder so und irgendwelche Warnhinweise wie bei Zigarettenschachteln
da drauf also ganz ehrlich, muss, das mit den Zigarettenschachteln und dieses ganze Zitat, wir reden da jetzt auch drüber. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen Wind machen in eigener Sache, dass der DJV halt auch gerne mal, also Frank Überall hat das ja auch so ein bisschen gesetzt, immer mal ein Knallerzitat raushauen und da scheint
der aber da tust du doch der Sache keinen Gefallen.
Nein, aber das ist glaube ich,
das ist doch auch völlig egal, wie man zur AfD steht, das kann doch jetzt nicht sagen das Anliegen sein, obwohl natürlich manche Journalisten sich schon eher so verstehen, dass sie da jetzt irgendwie die Welt verändern wollen und so. Ja, okay, kann man ja auch so machen, aber am Ende zählen doch die Rechercheergebnisse. Mhm. Ja.
Da habe ich dann übrigens hier noch ein sehr schönes Zitat von Georg Restle.
Da bedienst du jetzt die
Triggerwarnung. Dem Redaktionsleiter von Monitor ARD, Ex-Moskau-Korrespondent und auch immer streitbar auf X und so weiter unterwegs. Er schreibt auf X angeheftet, zur Klarstellung. Journalisten dürfen nie Parteigänger sein. Sie sind dazu berufen, die Mächtigen im Land zu kontrollieren und Gefahren für die Demokratie und ihre Grundrechte aufzuzeigen, immer unbestechlich, immer als Menschenfreunde, das verstehe ich als Kern unseres Auftrags. Mhm. Ja.
Ja, gut.
Gut. Kann man, ist so wahrscheinlich. Aber ich finde, es geht auch eine Nummer kleiner ein
bisschen. Pathos
ist nicht ganz
mehr
fremd
Pathos
dem Berufsstand.
Ist nicht ganz fremd, besonders halt in solchen Äußerungen. Ich finde, gut.
Ja.
Lassen wir das. Wir müssen jetzt als drittes Thema, müssen wir jetzt wieder einen Gang zurückschalten.
Auch wir,
Obwohl, auch Pathos ist im Rundfunkbeitrag irgendwie vielleicht auch ein bisschen drin.
Und Zündstoff.
In der vergangenen Woche, am Freitag, da war unsere letzte Folge schon draußen, da bin ich hingetigert hier in Berlin zur Landesvertretung Rheinland-Pfalz. Und Rheinland-Pfalz ist ja sagen das Land, was immer den Vorsitz der Rundfunkkommission der Länder hat.
Warum
wir haben
eigentlich?
Uns neulich, glaube ich, schon. Ja, das haben wir uns neulich
haben schon mal gefragt.
Wir haben es auch in der Zwischenzeit nicht recherchiert. Wir haben es gar nicht, glaube ich, versucht rauszufinden.
Ach so, ja. Okay.
Oder?
Nein, es ist ja nur ein Side-Project.
Ja.
Vielleicht und ein Auftrag für das nächste Mal.
Da saßen viele Herren und auch ein paar Damen von der KEF, Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Und die rechnen ja immer jahrelang nach, wie viel Geld benötigen eigentlich die Rundfunkanstalten, um ihren Auftrag zu erfüllen. In den bestehenden, ganz wichtig, Strukturen. Und jetzt ist wieder so ein Bericht vorgelegt worden. Ich lasse den mal auf meinen Schreibtisch fallen. Moment.
Okay.
Krass, oder?
Da hat man besser keinen Finger drunter.
Ja, 314 Seiten sind es, glaube ich. Es geht noch, es gab schon dickere. Der 24. Bericht der KEF und am Ende ist bei der ganzen Rechnerei rausgekommen, 18,94. Um 58 Cent soll der Rundfunkbeitrag steigen ab dem 1. Januar 2025 auf 18,94 € pro Haushalt pro Monat.
Ja. Ja, das war jetzt ja auch keine Überraschung, ne? Das war ja so erwartet worden.
Ja, das, ja, genau, die Zahl war sogar schon in der vergangenen Jahr schon auch mal durchgesickert worden, weil die, die rechnen ja jetzt nicht irgendwie bis zum 15. Februar, sondern haben das schon im letzten Jahr rausgehabt, die, die Summe. Ja. Also interessant daran ist, unter der Inflationsrate, sagte dann der Vorsitzende der KEF, ja, dann eine Steigerung von knapp 3 Milliarden Euro für 4 Jahre gerechnet, ne? Aber da kann man dann wieder was abziehen und abgezogen hat die Kommission eine Menge, nämlich zwei Drittel des Geldes, was die Anstalten haben wollten, wo die Anstalten gesagt haben, das brauchen wir, um unseren Auftrag zu erfüllen und dieses und jenes und solches, das streichen wir wieder, 2 Drittel.
Sonst wäre es 1 Euro teurer geworden, ne?
Genau, ne? Unter anderem zum Beispiel, fand ich ganz interessant, haben sie 328 Millionen Euro, die die ARD haben wollte für die digitale Transformation, gestrichen, nicht anerkannt, sagt man dann, glaube ich. Ne? Haben gesagt, nö, das müsst ihr aus eurem Bestand finanzieren. So, und am Ende ist halt dann diese Summe da zustande gekommen, aber es ist halt trotzdem eine Steigerung.
Um ja, 58 Cent. Auch keine so kleine, ja. Und ja, Kai Kniffke,
der
ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant, der hat ja auch so ein bisschen rum, ja, zerknirscht sich, gezeigt, gleich, oh, da muss man jetzt wieder ganz arg sparen und es wird ganz dolle schwierig und so weiter und so fort. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, die haben halt viele Verpflichtungen durch ihre Rückstellungen für die ganzen Pensionen und sowas. Da sind sie ja verpflichtet, das zu bezahlen. Aber, mei, wenn man das mit der privaten Medienwirtschaft vergleicht, die muss halt bisweilen sogar vielleicht mit Rückgängen von Umsätzen zurechtkommen.
Natürlich.
Das ist ja beim öffentlichen Rundfunk undenkbar. Also, dass der Beitrag jemals, oder ist er schon mal gesunken?
Ja, ist schon mal gesunken, aber nach der Haushalts, als sie umgestellt hatten.
Ja, weil sie aber dann so viele Rückstellungen hatten, oder? Wegen der Umstellung.
Nicht, weil sie so viele Rückstellungen hatten, sondern weil plötzlich viel, viel mehr Haushalte bezahlen mussten.
Ja, ne? Bei der Umstellung dann auf von Einzelpersonen auf Haushaltsabgabe und wo man dann nicht mehr so leicht und rauskam. Dann.
Ja, nee, du kommst ja nicht mehr raus, außer du bist Student oder Hartz IV, gibt es ja nicht mehr. Aber ne, so, dann kommt man da raus, aber es sind viel, viel mehr, der ist kurzzeitig gesunken oder für ein paar Jahre.
Ja, aber sag mal,
es ist viel mehr in der Kasse gelandet.
Ja, das Geldaufkommen ist dann nicht gesunken, sondern nur der Beitrag.
Nee, für den und nicht nur nicht gesunken, das ist ja hochgegangen. Ja. Also wir sind ja jetzt bei, Achtung, 41 Milliarden 653 Millionen für 4 Jahre.
Ja, über 10 Milliarden, so. Das ist schon verrückt. Ja.
Also, es ist schon sehr viel und da muss man auch gar kein sozusagen Verächter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, darum geht es nicht, aber es ist einfach zu teuer und das haben die auch nochmal so exemplarisch gesagt an den Immobilien, das sind alles immer nur so kleine Indikatoren, das ist irgendwie nicht sauber, da gibt es keine eindeutigen Kennziffern, die haben keine richtige Immobilienstrategie, da kann man jetzt sagen, naja, ist das jetzt entscheidend? Ja, doch ist es. Das ist ja sozusagen die Frage, wird mit diesem Geld der Beitragszahler verantwortungsbewusst umgegangen? Und da gibt es viele Beispiele, wo man einfach sagen muss, die geben das einfach aus, weil sie es können oder glauben zu können. Ja, der RBB, was der hier bauen wollte, das Medienhaus der Zukunft, alles vollkommen übertrieben. Und deswegen, aus diesem Grund haben ja auch 6 Bundesländer, jetzt nicht wegen der Immobilien, aber wegen dieser Entscheidung zu sagen, irgendwo ist Inflation hin oder her, müssen wir mal eine Reform einleiten, die den Beitrag tatsächlich stabil hält, haben ja 6 Bundesländer gesagt, sie wollen das nicht mitgehen, eine Erhöhung. Das haben sie gesagt, bevor dieser Betrag durchgesickert ist. Ja. Also schon im Sommer oder so haben einige gesagt, Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt,
ja,
sowieso,
Sachsen-Anhalt,
Brandenburg, nee, wollen wir jetzt nicht mitmachen. Das wurde dann auch teilweise als nicht so statthaft gesehen. Die können sich doch nicht äußern, bevor da überhaupt ein Betrag auf dem Tisch liegt. Aber die wollten einfach ganz klar machen, nee, mit uns nicht. Wobei sie das natürlich nicht so einfach machen können. Also ist nur einstimmig, das hat die KEF auch nochmal gesagt, nur einstimmig können die Bundesländer überhaupt eine Chance haben, um zu sagen, wenn sie einstimmig ablehnen, diese Erhöhung, dass das dann auch nicht kommt.
Aber sie müssen doch auch einstimmig zustimmen, oder? Weil das letzte Mal hat ja Sachsen-Anhalt nur die Sache verzögert noch. Und dann ist ja die ARD vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und hat gesagt, oh nee, so doch nicht. Ne? Und da hat man ja im Moment so ein bisschen die Befürchtung, dass sich das wiederholen könnte. Ne?
Ja, wenn, das sollte sich lieber nicht wiederholen.
Ja, weil das kann ja auch kein Dauerzustand sein, dass das dann immer über das Bundesverfassungsgericht geregelt wird. Aber wie kann man das auflösen? Es gab diesen Zukunftsrat, der dieses Konzept da auf den Tisch gelegt hat, auf den Runden, über das wir auch schon gesprochen haben, dass da so ja, die ARD da groß reformiert werden soll mit der Berichterstattung, dass die das dann, wie war das noch, dass die da so eine Art zusätzliche überregionale Anstalt bilden und die einzelnen jetzt bestehenden Sendeanstalten nur noch so fürs Regionale zuständig sind. Also, was ich persönlich, da habe ich dann gesagt, also man entwickelt noch eine weitere Anstalt obendrauf, fand ich jetzt nicht so überzeugend. Ja.
Ja, also es gibt wohl einen Vorschlag, der so von einigen Ländern in Betracht gezogen wird. Man lässt diesen Bericht jetzt erstmal Bericht sein. Also sie müssen ihn ja ernst nehmen. Ja, also den eigentlich ist das, was die KEF sagt. Ja. Ja, genau, das ist richtig. Nicht den vom Zukunftsrat. Man nimmt den jetzt erstmal zur Kenntnis. Normalerweise müsste das jetzt müssten die Ministerpräsidenten und dann die Länderparlamente sagen, ja, wollen wir, und dann wird der Staatsvertrag entsprechend geändert und dann geht es zum 01.01.25 mit 18,94 Euro weiter. Das ist aber zumindest bei einigen nicht gewollt. Deswegen ist jetzt die Idee, wenn man die Reformen, die unter anderem die vom Zukunftsrat, obwohl jetzt noch gar nicht klar ist, ob die das tatsächlich so machen wollen, die Länder, wie die da gesagt haben. Aber wenn man jetzt Reformen tatsächlich auch struktureller Art und vom Auftrag her noch beschließt, ja, und die dann in einen neuen Staatsvertrag reinschreibt, dann könnte ja vielleicht nochmal die KEF nochmal neu rechnen, auf Basis des neuen Auftrags und der neuen Struktur, die dann beschlossen worden ist, weil dann käme da vielleicht nicht 1894 raus, sondern es bleibt vielleicht dann einfach da bei der Summe, wo wir jetzt liegen. Also 58 Cent weniger.
Ja.
Und dann, aber so schnell kriegen wir das natürlich nicht hin. Ja? Und deswegen wäre die Frage, was ist denn dann in der Zwischenzeit? Dann bleibt es erstmal bei 1836.
Ja.
Ja, und was dann ist, weiß man nicht so genau. Aber das ist so eine Idee, die jetzt so ventiliert wird. Kann man den ganzen Prozess verzögern? Und weil das Problem der KEF ist ja, die ist nicht dafür da, irgendwelche Aufträge zu bewerten oder so. Die können nur sagen, das ist der Auftrag, das ist die Struktur, das sind die Sender, die sie haben, und das ist die digitale Verbreitung und die terrestrische Verbreitung. Das rechnen wir jetzt alles aus und dann brauchen die das. Ja,
ja.
Aber du musst ja in der Lage sein, eine Bewertung dann, wenn man den Auftrag verändert und die Struktur, dann kann man es ja wieder neu rechnen. So.
Ja, ne? Ja, aber das wird ja, dass die jetzt da aus einem Guss irgendwie die Reformvorhaben in den Medienstaatsvertrag reinschreiben und dann die KEF rechnet das neu aus, das wird, das hast du ja schon gesagt, das dauert, das wird zu lange dauern. Also so lange können die ARD und ZDF nicht auf das Geld verzichten. Also würden die sich sicherlich querstellen. In diesem Zusammenhang.
Sie wollen nicht auf das Geld verzichten.
Ja, in dem Zusammenhang gab es ja ein Interview, wir hatten es im Vorgespräch erwähnt, von der Medienpolitikerin Heike Raab, auch aus Rheinland-Pfalz, die so ein bisschen die operative Arbeit da auch in der Rundfunkkommission macht. Und die hat gesagt, Zitat, aus dem FAZ-Interview, Die Intendanten von ARD und ZDF haben bei dem Gespräch mit der Rundfunkkommission deutlich gemacht, dass sie den ernsthaften Reformwillen der Länder anerkennen. Damit besteht auch für eine politische Entscheidung eine, Achtung, zeitliche Elastizität, die die Anstalten nach unserer Meinung verkraften können. Und mit zeitlicher Elastizität ist, glaube ich, in dem Fall einfach die lange Bank gemeint. Das heißt, man schiebt die Entscheidung über eine Beitragserhöhung einfach noch ein bisschen nach hinten. Das hätte den Vorteil auch für alle Beteiligten, dass diese lästige Debatte, Rundfunkbeitrag teurer, aber die Ossi-Länder wollen nicht, dass man diese Debatte aus dem Landtagswahlkampf Ost im Sommer raushalten kann, weil da wählen wir ja bekanntlich in drei ostdeutschen Bundesländern, die sich ja da gerne besonders querstellen, ja. Und dann würde man das verschieben, auf Anfang 25. Aber dass dann Anfang 25 bereits pickepacke fertig die Reform für einen neuen, schlanken öffentlichen Rundfunk steht, inklusive neuer KEF-Durchrechnung, ja, das glauben wir beide nicht.
Bis zum Herbst? Nee, das glauben wir nicht.
Und die KEF glaubt es auch nicht und Frau Raab wird es auch nicht glauben. Das wird niemand glauben.
Ja,
dann aber, wird man, meine Prognose, vielleicht plant man das jetzt so, ja, dass man sagt, ja, dann rechnen wir dann vielleicht nochmal und machen da mit der Reform dann das rein und dann wird man das alles verschieben und Anfang 25, dauert doch noch ein bisschen, jetzt lasst uns wenigstens mal die Finanzfrage klären. Und dann kommen wieder die 58 Cent auf den Tisch. Und dann haben wir ja aber, dann haben wir eine neue Regierung in drei ostdeutschen Bundesländern und dann wird man mal sehen, was die machen. Mutmaßlich nicht zustimmen.
Naja, wenn wir davon ausgehen, dann wäre es ja eigentlich angezeigt, wenn die so denken würden, das vielleicht noch schnell durchzuziehen. Ne? Aber das können sie eben auch nicht.
Das geht auch nicht, weil sie jetzt ja schon blockieren, die Länder. Oder
ja, eben, weil sie es ja auch schon gesagt haben.
Ja.
Und zwar sechs Bundesländer und nicht nur im Osten.
Nicht nur die drei, nicht nur im Osten.
Genau. So, und das heißt, also ich bin nicht ganz so, ich weiß es nicht, das kommt ein bisschen darauf an, wie die Rücklagen, gibt es überhaupt noch Rücklagen, ne, ob die da noch reingebuttert werden können in diese Übergangszeit, aber wenn bis zum Herbst so ein Reformvorschlag auf dem Tisch liegt, dann,
ja, aber das Interview mit der von der Frau Raab in der FAZ, das liest sich ja, dieses Zitat, das liest sich ja schon so, dass es da zwischen der Rundfunkkommission und den Intendanten so eine Art Konsens gibt, nach dem Motto, die Intendanten sagen, ja, bis Anfang 25 halten wir das schon noch durch, ja, da habt ihr Elastizität in der Politik, dann macht mal da Reform. Und dann werden wir sehen, Anfang 25. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann ein Reformpaket auf dem Tisch liegt, was spruchreif ist und durch die ganzen Parlamente durchgeht.
Ich würde dagegen halten, weil ich glaube, dass diese Verzögerung, die Länder haben schon lange genug einfach, auf dieser Schleichspur sind die gefahren. Ja, das ist doch seit Jahren, es ist ja auch schon so ermüdend eigentlich. Die müssen jetzt, glaube ich, mit was um die Ecke kommen.
Ja, also die Länder mit einer Reform.
Ja, mit einer Reform. Da müssen sie sagen, hier die Digitalkanäle sollen wegfallen.
Hier, das ist doch die Zukunft.
Ja, das hätten sie ja auch schon. Also, ja,
oder die Mediathek ist ja die Zukunft, Entschuldigung.
Die Mediathek ist die Zukunft. Ja. Alles zusammenlegen und so weiter. Also so ein paar Entscheidungen, wo man tatsächlich sagen kann, da kann man Geldstruktur relles Geld einsparen, weil bei den Pensionen ist es halt
schwierig. Es ist halt gesetzlich geregelt.
Ja.
Naja, gut. Es ist ja eins unserer Lieblingsthemen, die Öffis und das Geld, ne? Und wenn es dieses Format hier noch gibt, Anfang 25, wovon wir natürlich sehr schwer ausgehen, werden wir da sicherlich wieder drüber reden. In dem Zusammenhang, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft ihr gerne auch einen netten Kommentar hinterlassen oder uns Sterne geben, 5 natürlich nur im Podcast-Player der Wahl. Ja. Und wir sind am Ende dieser Ausgabe angelangt, oder? Hast du noch was?
Die nackte Kanone wird neu verfilmt.
Das war ein Witz, dass ich gelesen habe. Mit wem? Mit
Liam Neeson.
Doch, war kein Witz.
Ja, ja. Nein, kein Witz.
Das kann doch nicht sein.
Liam Neeson wird Frank Drebin.
Das ist, es sind verwirrende Zeiten, in denen wir leben.
Liam Neeson ist ja auch schon 71, entnehme ich dieser Meldung. Also ist er dann ungefähr So alt wie Leslie Nielsen. Klingt auch so ähnlich, ne? L.N. L.N. Liam Neeson, Leslie Nielsen.
Ja, aber Liam Neeson, der war doch immer in diesen Rachefilmen da. Sehr erfolgreich, wo er den Leuten da irgendwie alles Knie gebrochen hat und erschossen.
Ja, genau. Und Tochter entführt und jetzt
Tochter entführt und dann
platt.
Macht er die ganzen Entführer
ja,
platt.
Ja.
Aber ich kann mir den gar nicht vorstellen, die Sache. Also wirklich gar nicht. Null. Aber was weiß ich schon, ich kann mir ja auch die Reform bis Januar 25 nicht vorstellen. Insofern, schauen wir mal.
Jetzt ne? Zum Schluss ja. Hauen wir die Gags nur so raus.
Naja, okay. Wir wünschen schönes Wochenende und wie immer gilt, Nerven behalten, auch wenn es schwerfällt, in diesen verwirrenden Zeiten. Leslie Nielsen, Liam Nielsen,
Liam Nielsen, ja. L.N.
L.N., okay. Bis dahin, ciao.
Tschüss.